27. Januar 1945. Das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und die verbliebenen 7000 Gefangenen werden durch die Rote Armee befreit. Am 3. Januar 1996 erklärt der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar zu einem deutschen Gedenktag. Seit Oktober 2002 ist dieser Gedenktag europaweit von den Bildungsministerinnen der Mitgliedstaaten im Europarat festgelegt. Auch dieses Jahr gedenken wir an die Opfer des Holocausts. Dabei betrifft die deutsche Erinnerungskultur nicht nur Betroffene und Angehörige. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Antisemitismus und Rassismus zum Alltag gehören. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Anonymität des Internets benutzt wird, um Hass und Hetze zu verbreiten. An dem Anschlag von Halle ist in aller Deutlichkeit zu erkennen, dass jüdische Menschen auch heute noch unter antisemitischen Einstellungen in der Gesellschaft leiden und ihnen von einem wachsenden Anteil der Bevölkerung ihre Menschlichkeit abgesprochen wird. Wie können wir also gedenken? Wie können wir die Wachsamkeit beibehalten, um der Gefahr einer Wiederholung eines Völkermordes wie dem Holocaust entgegenzuwirken? Im Zuge dessen möchten wir uns heute zum einen mit den Lebensbedingungen einer deutschen Familie während des Zweiten Weltkriegs auseinandersetzen und zum anderen ihre Berührungspunkte mit der jüdischen Familie Herz beleuchten. Unsere Zeitzeugin, Frau Gersting, war zu der benannten Zeit noch ein junges Mädchen, schildert ihre Erinnerungen aber lebhaft im Laufe dieses Podcasts. Dabei legen wir den Fokus thematisch auf die Umgebung des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums und dessen Veränderung während des Krieges bis heute. Bis in die heutige Zeit wird unter anderem das Projekt Schützenhofbunker vorangetrieben. Er bietet ein gutes Beispiel, wie wir historische Gebäude heute aufarbeiten können.
Die Grundbausteine des Schützenhofs, woraus dann letztendlich der Schützenhofbunker entstand, die wurden 1844 gelegt. Zu diesem Zeitpunkt war der Schützenhof ein gastronomischer Großbetrieb. Nach der anfänglich friedlichen Benutzung diente der Schützenhof dann allerdings im Ersten Weltkrieg als Lazarett, in dem dann 300 Betten aufgestellt werden konnten und aufgestellt wurden. Im Zweiten Weltkrieg veranstaltete die NSDAP dort Großveranstaltungen, bevor dann im Geistviertel an der Hammerstraße der Schützenhofbunker erbaut wurde. Dieser sollte dann 1500 Menschen rund um die Hammerstraße Schutz bieten. Am 18. November 1944 beschädigte dann allerdings eine Sprengbombe eines Großangriffs die Decke des Bunkers, wobei dann 68 Menschen aufgrund des zu hohen Detonationsdrucks starben. Durch diesen Unglücksfall nahm das Vertrauen in die Sicherheit des Bunkers ab, was dann auch der Grund dafür war, dass viele Menschen die Stadt eben verließen. Erinnert wird dann heute an die Opfer des Angriffs durch eine Plakette an der Außenwand des Bunkers. Heutzutage erinnert der Bunker allerdings auch noch an eine Reihe von Widerständen. Zu Beginn war es der Widerstand gegen Luftangriffe, anschließend der eben nicht ausreichende Widerstand gegen den Bombenangriff 1944. Und heute zeigt der Bunker den Widerstand gegen die Zeit und den Verfall von Beton. Und erst kürzlich sprachen sich die Anwohner gegen den Abriss aus, was wiederum ja ein neuer Widerstand ist. Und jetzt wird der Bunker an der Hammerstraße in Wohnungen umgebaut, was die neueste Entwicklung des Bunkers darstellt.
Unsere Zeitzeugin Frau Gersting hat den Schützenhofbunker am eigenen Leib erfahren und ihre Kindheit in der Prinz-Eugen-Straße verbracht. Dessen Umgebung als auch die Wohnsituation hat sich seitdem erheblich verändert. Einige subjektive Empfindungen ihrerseits helfen uns allerdings, in der Zeit zurückzugehen und einen Blick auf die damalige Lebenssituation zu werfen.
Also die erste Frage, wie alt warst du zu diesem Zeitpunkt denn, als der Krieg angefangen hat, wann der geendet hatte?
Ja, 39 ist er angefangen. Ich bin Dezember 35 geboren. 637, 38, 3,5 so ungefähr.
Ja, dann der Platz des heutigen WAGs, wie sah es damals da aus?
Was ist WAG?
Die unsere Schule, Sittorf-Gymnasium.
Ja, das kann ich dir genau sagen. Da haben wir immer Verstecken gespielt. Da gingen so Sandwege durch Richtung Prinz-Eugen-Straße zum Neuen Krug hin. Die Schule stand da einfach nicht. Vorne saß war Rasen vorm Wasserturm zur Stevelingstraße mit so einer tiefen Kuhle. Das war, glaube ich, sollte als Wasserauffangbecken dienen. Das war immer grün mit Rasen bepflanzt, aber da hinten war völlig unüberschaubar. Da gingen viele etwas reifere Kinder hin, haben da in Sträucher rumgeknutscht und solche Sachen gemacht. Und dafür haben wir das Gebiet da benutzt. Aber es war der Strauchweg hoch, wir Kinder verschwanden da alle drin von der Größe.
Der Weg zum Bunker, wenn man den gelaufen ist, die Distanz ist ja nicht so lang, das sind ungefähr so 400 Meter. Aber wie fühlt sich das an, wenn man diesen Weg dahin rennen muss, wenn der Alarm kommt? Wie fühlt sich das so für einen selber an? Wie lang ist der Weg? Fühlt er sich so eine Ewigkeit an?
Wir waren mit dem Kinderwagen immer. Es wurde ja in den Kinderwagen die nötigsten Papiere, wurde ja alles reingesteckt, damit, wenn du überlebtest und dein Haus war kaputt, wenigstens noch ein bisschen was hattest. Ich möchte nicht wissen, was manche Leute, betuchte Leute, an Schmuck da reingesteckt haben. Ich habe keine Ahnung, was die da, aber das war kein langer Weg. Aber ich kann mich genau entsinnen, rennen konnten wir auch nicht. Meine Mutter mit dem Kinderwagen hätte vielleicht rennen können. Ich war, wenn ich nachts durch Bombenalarm so aus dem Schlaf gerissen wurde, ich kann mich erinnern, dass ich mal Schimpfe von ihr bekommen hatte, da hatte ich Strümpfe. Früher gab es keine Strumpfhosen, sondern nur Strümpfe. Die hatte ich an den Arm mir angezogen, weil ich überhaupt nicht richtig wach war. Ein Kind in dem Alter ist im tiefsten Schlaf, wird dann aus dem Schlaf gerissen, bekommt zu hören, flott, 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 wir müssen weg. Und dass ich sehe mich heute noch so stehen. Und da wurde unsere Mutter böse und hätte mir am liebsten, glaube ich, eine gescheuert, weil ich es nicht schnell genug machte. Ja, also da. Und dann mit dem Kinderwagen und so ein verstörtes Kind, was aus dem Schlaf kam. Rennen konnten wir nicht in den Bunker. Da konntest du nur, aber so weit war ich noch nicht. Ich denke, dass unsere Mutter manche Stoßgebete auf dem kurzen Stück zum Bunker, zum Himmel geschickt hat, in der Hoffnung, schaffen wir das noch, bevor die erste Bombe runterkommt.
Wenn ihr dann im Bunker wart, so wie war die Stimmung? War es da so sehr beängstigend?
Ja.
Oder war man eher glücklich, dass man jetzt sicher im Bunker war?
Von glücklich war da niemand, nein. Ich glaube, die Leute waren alle von Angst erfüllt. Ha, ich habe es geschafft, noch zeitig genug da reinzukommen. Aber was ist gleich, wenn der Bombenangriff beendet ist? Wenn wir wieder rauskommen, habe ich dann überhaupt noch eine Unterkunft? Das war das Schlimme. Und das habe ich zwar nicht, so stelle ich es mir heute vor. Wenn ich damals größer, älter gewesen wäre, hätte mich das zermartert. Die Angst davor, was passiert, wenn wir da gleich rauskommen, habe ich noch ein Dach über dem Kopf oder nicht.
Wie lange war man so durchschnittlich im Bunker? Die ganze Nacht, nur so eine halbe Stunde?
Da hab ich keine richtige Erinnerung dran. Also das konnte schon mal, es waren ja manchmal heftige Angriffe, die gesteuert wurden auf Münster weg und dann ging es auf Mal, hieß es, es kam Entwarnung, im selben Moment ging es wieder los. Da hatten die Flieger eine Kehrtwende gemacht, so nach dem Motto, ach, die wähnen sich jetzt alle in Sicherheit, weil wir abgeflogen sind. Und dann kamen die wieder. Also das war ganz schrecklich, ganz schrecklich. Also das habe ich sogar als Kind so ganz schlimm empfunden.
Sonst noch mal einzugehen, da gab es ja einen Tag, wo der Bunker nicht standgehalten hat. Hast du ja schon erwähnt.
Da waren wir evakuiert in Lahr.
Genau, aber dein Vater,
der was erzählt? Mein Vater war an dem Tag aus, der war ja in der Woche nie im Bunker. Der hat ja gearbeitet in der Stadt. Und dann haben die da den nächsten, während der Arbeit, den nächsten Bunker aufgesucht. Verstehst du?
Ja, ja.
Der kam ja nicht aus der Stadt zum Schützenhofbunker zurück. Da war für Wagner keine Zeit. Wenn Alarm losging, du das hieß nur flott, flott, seh zu, dass du deine Haut rettest und den Bunker kannst. So eine Empfindung habe ich heute noch, dass es so war. Und ich bin sicher, so war es.
Worauf ich hinaus wollte, ist, du hattest erzählt mit den Menschen, die da einmal erdrückt wurden, was du eigentlich gar nicht hören solltest als Kind, wo die dann noch weggetragen wurden. Und
ne, weggetragen, dieses mit den Gabeln und Schippen, die menschlichen Teile auf Lastwagen, das wird nie aus meinem Kopf rausgehen. Das habe ich mitgekriegt, also dass die Männer diese Mistgabeln oder Schippen hatte man offensichtlich nicht so viel, mit Leichenteilen, Laster oder Trecker, was du, ich war da, da waren wir ja schon in La. Ich habe das ja nur gehört, als mein Vater kam und das meiner Mutter erzählte. Das fand ich damals also, ich habe schon intensiv hingehört, weil ich dachte, du hörst jetzt was, was man sich gar nicht vorstellen kann.
Wie hat man denn mitbekommen, dass jetzt so ein, ja, dass man aus dem Bunker wieder rausgehen kann, also dass eben die Gefahr weg ist? Wurden die Türen einfach geöffnet oder gab es ein Signal? Ja, oder?
Da war die auch so Aufseher drin, also dass da für Ruhe und Ordnung, ach, wie hießen die doch, Wehrmacht? Das weiß ich nicht mehr. Du, ich war, um das alles zu erinnern, war ich wieder zu klein. Aber ich meine, mich erinnern zu können, es gab ja mehrere Türen. Erst mal die Außentür, dann gab es wieder eine Tür. Das waren ja richtige Panzertüren. Dass dann, wenn eine Tür geöffnet wurde, erst mal, es gab wieder etwas Luft, ob da Belüftungsanlagen drin waren, das weiß ich nicht. Also da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich kann mich wohl erinnern, es war eine bedrückende Stimmung da drin. Und dann, wo so viel Kinderwagen stehen, fängt einer an zu schreien. Zwei Kinderwagen weiter fängt einer, was wir dafür manchmal für ein Schreikonzert hatten.
Wenn man dann aus dem Bunker draußen war, wie war das Gefühl auf dem Weg nach Hause, diese paar Meter da?
Ich habe immer nur gedacht, hoffentlich steht unser Haus so. Ich konnte vom Bunker durch diese Stiege da nicht unser Haus sehen. Ich konnte es nicht sehen, aber ich konnte sehen, wo rundherum, es sind ja etliche Häuser, wo die Dachstühle brannten, wo die Mauern am Straßburger Weg noch stehen geblieben waren. Dass man da dachte, habe ich bestimmt auch mal gefragt, und wenn unser Haus jetzt auch wegbombardiert ist. Also so weit die Gedanken habe ich mir schon gemacht, aber in letzter Tragweite, meine Mutter hat bestimmt viel, viel mehr Angst gehabt. Wo bleibe ich mit zwei so kleineren Kindern, wenn wirklich nichts mehr da ist?
Damals gehörte unsere Straße ja einer jüdischen Familie, wenn ich das
Herz,
richtig mitbekomme.
Jude Herz war das.
Wie war das genau, weil wurde jetzt, also Mama hat erzählt, dass eben wir quasi das Haus zweimal kaufen mussten. So.
Ja, das Haus, nein, das war anders. Da hat ein Schild gestanden, meine Eltern wohnten da in der Ecke, wo Antönchen wohnt, weißt du, da oben, dahinter war der Mecklenbecker Bahnhof. Wenn man die Saarbrücker Straße ganz runter geht. So. Und was war denn der Moment? Was hattest du gerade gefragt?
eine jüdische Familie.
Ach so, ja.
Mit der und mit unserer
Straße. Da hinten haben die gewohnt. Und zur Miete, meine Eltern kommen ja von Coesfeld. Da haben die sich eine ganz schöne Mietwohnung gehabt haben, hatten aber vor zu bauen. Und da hat da im Gebiet vorm Wasserturm, was heute die Prinz Eugen, Kerkering, Stevelingstraße ist, da haben Schilder gestanden, Jude Herz verkauft Grundstücke. Und da sind meine Eltern gewesen und haben sich dieses besagte Grundstück ausgesucht. Und der Krieg wurde immer intensiver und der Judenhass immer größer. Und dann mussten die auch bezahlen, ob die gewusst haben, dass das der Jude Herz das Geld für diesen Verkauf des Grundstücks gar nicht bekommen hat. Das weiß ich nicht. Nur, die konnten dann bauen, die haben ihre Grundstücke alle bezahlt. Und nach dem Krieg gab es ein Wiedergutmachungsgesetz, das besagte, dass alle Schäden, die den Juden zugefügt worden sind, der Staat wieder gut machen wollte. Das war ein staatliches Wiedergutmachungsgesetz. Nur in der Praxis sah das so aus: Der Staat hat das Geld für die Grundstücke plus Zinsen für die Jahre, hat er eingezogen, stimmt, aber nicht dem Juden weitergegeben. Und somit sind die Juden ja praktisch um ihren Grund und Boden gebracht worden. Ne? Sie haben denn nichts für bekommen. Das Geld soll für die deutsche Wehrmacht oder was für Waffen ausgegeben. Die konnten gar nicht genug Waffen bekommen und Bomben und was sie haben wollten. Und somit hat der Jude nichts bekommen. Wiedergutmachungsgesetz nach dem Krieg. Ihr müsst alle nochmal bezahlen. Jetzt haben sich meine Eltern das angehört, als früher Radio war das einzige Kommunikationsmittel und die Zeitung. Und wie war das denn? Und da haben die noch gedacht, ach, das ist ja nett vom Staat, dass der den Juden das jetzt wiedergibt. Und dann hieß es auch mal, so ist das nicht. Ihr müsst bezahlen. Und da wurde dann der Preis, den die bezahlt haben, plus Zinsen, wurde von den Leuten eingefordert, mussten auch alle bezahlen. Und der das da für unsere Ecke, Stevelingen, Kerkering, Prinz Eugen, weiß ich nicht genau, der hatte aber ein großzügiges Herz. Da war mein Vater schon tot. Und meine Mutter mit ihrer kleinen Witwenrente von 192 Reichsmark war das, glaube ich, plus Kinderhalbwaisenrente für uns beide, das konnte die gar nicht. Und da ist ihr das gestundet worden, aber bezahlt hat sie das ganze Grundstück doppelt. Sie konnte das denn abstottern. In Ratenzahlung, also da kam hier einer, Branse war das weiß ich noch. Weißt du, der wohnte oben an der Kerkeringstraße im letzten Haus. Der hat dafür gesorgt, hat meine Mutter dann gesagt, ja, sie sollte ganz ruhig. Er wollte sehen, dass sie mit einer Ratenzahlung das dann auch die Jahre lang abbezahlt. Aber man kann die Grundstückspreise von früher, irgendwo in den Unterlagen steht das auch noch drin, ich meine 3000 Reichsmark waren das. Ne, das kann man mit heute das gar nicht vergleichen. Aber nach dem Krieg hatten ja alle nichts. Und denn, das habe ich als Kind schon total ungerecht empfunden. Der Stelle, der war der legitime Nachfolger des vorhergehenden Staates, stellt sich dahin und sagt, ja, wir sind so lieb, euch Juden entschädigen wir, weil ihr damals nichts gekriegt habt. Und die Leute mussten es nochmal bezahlen. Aber das ist mit von allen, mit bis auf Hölle und Pfennig bezahlt worden, doppelt.
Sonst die Gegend, zum Beispiel unsere Straße, die kennst du jetzt und von damals. Was würdest du so als Unterschied nennen oder wie hat sich die Straße so verändert?
War's ja, das kann ich anders? Dir genau sagen. So viel die Straße selbst hat sich so viel nicht. Die haben natürlich alle oben ihre Ausbauten draufgesetzt. Aber es war dadurch, stell dir alle Autos weg. Auf der rechten Seite war einer, der Vertreter von Kugel Fischer, Beitelhoff, hatte ein Auto. Und auf eurer Seite links der Böttcher, Vermessungstechniker bei der Stadtverwaltung, war der damals schon, der hatte auch ein Auto. Und sonst stand da kein Auto. Die Straße, das hat wie eine Spielstraße. Die hatten wir für uns. Also da konnten wir, wie hat man das als Rollschulstrecke benutzt, ja, diese Inliner, sowas gab es ja alle nicht. Wir waren glücklich, wenn wir anständig fahrende Rollstuhl hatten, Rollschuhe, so hieß es, ja. Aber da hatten wir die Straße für uns. Das war schon, und kein, mit so wenigen Auto war ja auch gar kein Verkehr, da brauchtest du gar nicht gucken, wenn du da fuhrst, ob da ein Auto kam, da kam keins. Also das, ich möchte mal sehen, so eine Woche Stäblingstraße völlig autofrei, wie das wohl ist.
Das wär's. Das wär schon mit den Fragen. Dankeschön für das Interview, hat auf jeden Fall sehr viel geholfen.
Ja, das mache ich gern, aber bitte berücksichtige, ich war Kind.
Ja, natürlich. Mit den
ich hätte jungen, wahrscheinlich ja. heute ganz andere Erinnerungen noch. Aber es wurde ja früher auch im Nachhinein da mal drüber erzählt. Da habe ich aber nichts Neues erfahren.
Trotzdem viele.
Ich war ja auch, muss ich noch eben dabei sagen, wie lange ich von der Stäblingstraße weg war. Ich war vorher, bevor ich mit meiner Mutter und meiner Schwester nach La evakuiert wurde und da der Zusammenbruch war, war ich ja schon ein Jahr bei meinen Großeltern in Coesfeld alleine gewesen, weil in Münster die Schulen geschlossen hatten wegen dem Krieg. Und dass ich noch weiter in die Schule gehen konnte und nicht so große Ausfälle hatte, bin ich dann nach Coesfeld gekommen. Da bin ich auch zur Kommunion gekommen. Und dann fuhr ich alle 14 Tage, so als kleiner Koten mit 8 Jahren, früher ging das alles, alle 14 Tage von Coesfeld nach Münster. Mecklenburg war lag auf der Strecke, da gab es noch einen richtigen kleinen Minibahnhof. Bin ich dann ausgestiegen und bin die ganze Saarbrücker, Elsässer Straße heißt die, zu Fuß nach Hause getigert. Und dann am Sonntagabend bin ich wieder zu meinen Großeltern gefahren. Früher konnte man noch als Kind alleine in so einem Zug so böse Menschen, so wie heute, hat es wohl offensichtlich nicht gegeben. Sonst frage ich mich immer, wie mich meine Eltern da alleine fahren lassen können. Also ich hätte meine Kinder nicht alleine, hätte ich jetzt gehabt.
Sonst wurde vielleicht die Gegend um die Schule, also wo wir wohnen, viel zerbombt. Musste da viel aufgebaut werden wieder nach dem Krieg oder wie sah es?
Du meinst um die Hitler-Schule?
Ja, generell in der Umgebung.
Ja, also die alles platt war nicht. Du kannst an der Bausubstanz sehen, doch wenn du mal über die Kerkelingstraße gehst, da sind so viele. Neles Eltern wohnen auch in so einem Haus und etwas dunkler, rote Klinker. Das war so typisch für die Zeit. Also da denke ich immer, hier haben die Außenwände auch noch gestanden. Also Dächer waren ganz oft weg. Dass der auch ein ganzer Dachstuhl auf die Häuser gebaut wurde, das war schon... aber relativ, wo ich mich immer drüber wundere, dass der Wasserturm in seiner Gesamtheit so stehen geblieben ist. Ob da nun mal an einigen Ecken, das habe ich nicht mitgekriegt, das weiß ich auch nicht, die Bomben eingeschlagen haben. Aber ich kann mich nie erinnern, dass der Wasserturm zur Hälfte weg war. Er war halt, für mich stand der da immer. Und als ich dann nachher... Guck mal, das war ja auch nicht. Ich bin aufs Gymnasium gekommen, 48. Da wohnte eine Mitschülerin von mir. Die wohnten oben. Da ist so eine ganze Galerie Fenster. Da ja. Die hatten vier Töchter, glaube ich. Die wohnten da drin. Zum Mieter, ob der Vater da was mit der Verwaltung oder mit dem Wasserturm zu tun hat, weiß ich auch nicht mehr.
Ja, da wohnen ja immer noch Leute drin.
Da wohnen auch heute.
Da wohnen heutzutage immer noch Leute
drin. Ja. Also ich bin nie bei denen.
Während der Schützenhofbunker heute zu Wohnraum umgebaut wird, war das Wohnen und das Besitzen von Immobilien während und nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus eine schwierige Frage. Frau Gersting hat bereits das Leben im Zweiten Weltkrieg durch ihre persönliche Sicht geschildert. Im Zuge dessen ist ihre Familie in Berührung mit dem Schicksal der Familie Herz gekommen. Auf der Basis des Erlangens einer Immobilie in der Umgebung des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums wird die Enteignung der jüdischen Familie und dessen Folgen nach dem Krieg sichtbar.
Die Familie Herz bestand aus den Eheleuten Hugo und Rosa Herz, welche vier Kinder, Lotte, Erna, Harry und Arthur zur Welt brachten. Hugo Herz wuchs mit 12 Geschwistern in Coesfeld auf und besuchte ab dem 14. Lebensjahr die Schule. Nach seiner Schullaufbahn gründete er am 1.5.1906 eine Pferdehaltung in Münster und erweiterte diese 1920 mit einem Futtermittel- und Kommissionsbetrieb. Anfangs war sein Unternehmen sehr erfolgreich und brachte seiner Familie zunächst viel Geld ein. Er investierte viel in Immobilien, was ihn mitunter zu einem Eigentümer von 6 Tennisplätzen nähe des Wasserturms machte und seiner Wohnung in der Annenstraße 9. Erste enorme Verluste kamen durch das Maschinenzeitalter. Aufgrund dessen verkaufte er zwischen 1935 und 1937 über 80 Grundstücke im Geistviertel zwischen der Geiststraße, dem Sendmaringer Weg und der Prinz-Eugen-Straße. Dieses erworbene Geld schickte er in die Niederlande, um zum einen seinen Sohn zu unterstützen und zum anderen seine zukünftige Immigration in die Niederlande zu finanzieren. Das NS-Regime steigerte den Druck, was seine Depressionen nur noch verstärkten, die durch den Tod des jüngsten Sohnes ausgelöst worden sind. Im Dezember 1936 verkaufte er den Großteil seiner Wertpapiere, ohne die Erlaubnis der nationalsozialistischen Behörden einzuholen. Daraufhin wurde sein Konto zur Sicherung der Reichsfluchtsteuer gesperrt und am Februar 1937 gab es daraufhin eine Fahndungsaktion der Gestapo. Am 24.06.1937 nahm sich Hugo Herz aufgrund des erhöhten Drucks das Leben. Seine Grundstücke, mitunter auch die Villa Herz, wurden sehr weit unter Wert verkauft. Franz Brase unterstützte die Familie bei der Auswanderung und vertrat Überlebende nach 1945 bei Entschädigungs- und Rückerstattungsverfahren. Bei weiterer Interesse ist der Vortrag über Zwangsentscheidung und Rückerstattung von Heike Schabaum eine gute Möglichkeit, sich weiterzubilden. Dieser handelt von Franz Brase, einem Befreundeten der Familie, der dem jüdischen Kaufmann bis in die 60er Jahre half.
Was nehmen wir also aus dieser Folge mit? Wie kann das Erinnern an dem 27. Januar die Wachsamkeit in der Gesellschaft beeinflussen? Wir müssen uns unserer Verantwortung bewusst werden. Es ist eine kollektive Verantwortung, die eine Gesellschaft als Ziel hat, in der alle Menschen gleichwertig und akzeptiert sind. Eine Gesellschaft, in der wir den Menschen zuhören und aus der Geschichte lernen. Denn Diskriminierung und Hass sind aktueller denn je. Wir müssen die Menschen und ihre Vielfalt zu Wort kommen lassen, ihren Geschichten ein offenes Ohr schenken. Es ist wichtig, dies immer wieder zu tun, zu erinnern und zu gedenken. Nur so